der steht in 1. Daniel 1, 1 bis 20. Und ich lese jetzt aber die Verse 3 bis 16. Und dass ihr mitlesen könnt, haben wir es auch auf der Folie. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Und dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meschach und Asaja Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaja als Aufseher zugewiesen hatte, ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen.
Ja, das sind so Geschichten aus dem Alten Testament und ich liebe sie. Wir können bis heute so viel von denen immer noch lernen. Das ist echt eindrücklich. Und da in dem ersten Kapitel von dem Buch Daniel zeigt uns Gott auf, wie wir uns entscheiden müssen. Entweder Anpasste oder Umformer zu sein. Das sind jetzt Begriffe, die uns noch nicht so ganz in den Ohren sind oder die noch nicht so bekannt sind, aber ich komme später auf die Begriffe zurück. Es geht darum, ob wir Anpasste oder Umformer sein wollen. Ja, und das passt super zu dem Thema, wo wir haben, die Predigreihe, einen Unterschied leben. Da sind wir mit drin. Wie können wir in dieser Welt einen Unterschied leben? Das ist so die Frage, die im Raum steht. Und der Stefan hat es letztes Mal sehr gut gesagt. Das klingt anstrengend, einen Unterschied zu leben. Und auf das haben wir irgendwie nicht auch noch gewartet. Aber ich glaube, es gehört dazu, wenn wir Christ sind. Wir finden aber in der Tat sehr viele Christen, die entweder sich von dieser Welt abnabeln tun oder dann sich ganz anpassen tun in dieser Welt. Aber wer sich abnabelt, der ist vielleicht zwar immer noch auf Gott fixiert, ist aber einer, der sein Licht quasi unter einen Eimer stellt. Das Bild braucht Jesus in der Bergpredigt. Und wer sich ganz anpassen tut, das wäre das andere, wo man machen könnte, der ist einer, wo Salz seine Wirkung verloren hat. Auch das ist ein Bild aus der Bergpredigt, wo Jesus brauchen tut. Ein Salz, das ihm salzen tut. Wenn wir uns ganz und gar dieser Welt anpassen, dann sind wir nicht mehr salzig. Dann würzen wir die Welt auch nicht mehr. Jesus will also, dass wir in die Welt rausgehen und leuchten. Er will, dass wir in die Welt rausgehen und Salz sind. Er meint damit, dass wir eben einen Unterschied leben. Also es ist wirklich auch unser Auftrag, auch wenn wir nicht darauf gewartet haben, auch wenn es nicht einfach tönen tut. Ja, und der Auftrag, einen Unterschied leben, das können wir eben genau beim Daniel und seinen Freunden gut finden. Und ich bin froh, dass wir in der Bibel so Menschen haben, Geschichten von Menschen, die wir heute als Vorbild nehmen können, die wir anschauen können und sagen, da kann ich etwas davon lernen. Da hat es mir etwas schon vorgelebt. Und das, ich bin wirklich sehr dankbar darüber. Weil, sind wir ehrlich, oder ich bin mal ganz ehrlich, da, ich schwanke doch dauernd so ein bisschen dazwischen, zwischen mich ganz anzupassen oder auch mal mein Licht unter den Eimer zu stellen und quasi mich abzuschotten. Und dann nehme ich in beiden Fällen den Auftrag nicht wahr. Ich lade euch heute ein, mit mir zusammen die Geschichte von Daniel, also es ist ja nur das erste Kapitel, quasi der Anfang von dieser Geschichte, neu zu entdecken. Und zwar ganz egal, wie oft du die Geschichte schon gehört oder schon gelesen hast, schon erzählt bekommen hast, mach dich auf, mit mir einfach jetzt hier das erste Kapitel neu zu entdecken. Es ist ja so, der Heilige Geist kann dir jederzeit neue Aspekte aufzeigen, kann dir jederzeit etwas Neues aufs Herz legen von so einem Bibeltext, auch wenn er schon ein bisschen bekannter ist. Ich habe den ersten Abschnitt jetzt von meiner Predigt habe ich überschrieben mit «Wie Schafe unter Wölfen leben». Und dazu gibt es einen wunderschönen Bibelvers, bevor wir richtig in die Daniel-Geschichte einsteigen. Der steht in Matthäus 10, 16. Dort steht, oder Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und ihr werdet noch einen jetzt entdecken, da haben Leute den Vers schon gelebt, obwohl er noch nicht mal ausgesprochen war, zur Zeit von Daniel. Wir gehen jetzt so ein bisschen abschnittsweise durch das erste Kapitel und ich möchte euch einfach erzählen, auf was wir besonders schauen können oder was wir besonders lernen können von diesen vier Männern. Die ersten Vers, die erzählen gerade, wie Daniel und seine Freunde nach Babylon gekommen sind. Und zwar haben sie nicht gesagt, wir machen heute eine Reise und gehen dorthin, sondern, ja, es ist etwas Schlimmes passiert. Zur Zeit von David und von Salomo war Israel ein Königreich gewesen. Und später haben die Israeliten gestritten, wer ihr König sein soll. Und es hat zwei Königreiche gegeben, ein Nord- und ein Südreich. Und das Südreich war eigentlich der Stamm Juda und Stamm Benjamin gewesen. Aber wir reden einfach vom Reich Juda. Und das Nordreich hat es früher schon nicht mehr gegeben. Die sind früher, also zu einer früheren Zeit, schon mal überrannt worden und auch verschleppt worden. Aber das Stamm Juda oder das Südreich hat es am längsten gegeben in der Geschichte. Und der Stamm Juda ist jetzt angegriffen worden von den Babyloniern. Der König Nebukadnezar ist gekommen mit seinem Heer und hat sie angegriffen. Und spannend ist, in diesen ersten drei Versen steht sogar, Gott selber hat gemacht, dass die Juda in die Hände der Babylonier gefallen sind. Es war ein Gericht. Sie haben einmal mehr nicht gefolgt, nicht gelost, andere Götter aufgenommen in ihre Mitte. Israel hat das down gemacht, auf und ab. Und immer wieder hat es auch so Gerichtsmomente gegeben. Und das war einer von diesen Momenten. Und immer wenn ein König gekommen ist und ein Land erobert hat, hat sich eigentlich ein bisschen das Gleiche abgespielt. Als erstes sind gerade mal die Schätze auf die Seite geräumt worden, Gold und Silber. Da hat es natürlich gerade im Tempel einiges gehabt. Das ist gerade mal auf die Seite genommen worden. Dann hat Eisen ist sehr wertvoll gewesen, seltene Hölzer, seltene Stoff, all das sind Schätze gewesen. Die hat der neue König gerade mal heimbringen lassen und in Sicherheit genommen. Und dann hat er einen Verwalter eingesetzt über das Gebiet. Der hat neu das Gebiet in seinem Auftrag regiert. Die Oberschicht, die gewohnt hat in diesem Land, die hat er entweder umbringen lassen oder als Gefangene zu sich heimbringen lassen. Was auch nicht wirklich so viel besser rausgekommen ist für die Leute. Und die Bevölkerung, die hat in der Regel bleiben. Weil die haben ja dann müssen das Land bewirtschaften, beackern, fruchtbar machen und natürlich dann auch den Gewinn davon wieder dem neuen König abliefern. Ja, und so hat es auch da der Nebukadnezar gemacht mit dem Königreich Juda. Er hat seinem obersten Hofbeamten im Asperas befohlen, dass er junge Leute aus der Königsfamilie und aus der führenden Familie soll auswählen. Und ich möchte euch rasch noch die Kriterien vorlesen. Im Vers 4 finden wir die. Sucht nur die Männer aus, an denen man keine körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Im Stamm Juda ist nicht nur das Gold und Silber geraubt worden und all die Schätze, sondern es ist da jetzt noch viel härter gewesen. Der König Nebukadnezar hat im Stamm Juda noch die nächste Generation von der Eliten geraubt. Königsfamilie, die führende Familie, dort hat er die jungen Männer gefangen genommen. Also er hat wirklich dafür gesorgt, dass da kein Aufstand mehr geben konnte. Die Oberschicht wäre dafür da gewesen, irgendeinmal gegen den neuen König aufzumüpfen und schauen, dass wieder Freiheit einkehren kann in diesem Land. Und er hat nicht nur die Oberschicht quasi vielleicht umbringen lassen, das lesen wir gar nicht, aber er hat auch die nächste Generation, also die Männer, die vielleicht einmal etwas zu sagen hatten, gefangen genommen und nach Babylon bringen lassen. Und dort haben sie dann 3 Jahre in seinem Palast gelebt. Klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Und haben dort von seinem Essen und von seinem Trinken bekommen und sind in dieser Zeit auch von den besten Lehrern unterrichtet worden. Und wer jetzt denkt, oh, das ist jetzt aber gleich noch nett, oder? Hat sie in seinen Palast genommen, hat ihn von seinem Essen gegeben, das muss ein super Essen gewesen sein, von seinem Wein, das war sicher auch nicht irgendwelcher Fussel gewesen, hat die besten Lehrer eingeflogen und dann hat er sie unterrichtet. Eigentlich ist es doch noch ein Menschenfreund, oder? Nein, ist er nicht. Also wenn wir das denken, dann täuschen wir uns. Weil die 3 Jahre, die sind nicht einfach nur da gewesen, dass die gebildet werden. Die 3 Jahre sind auch 3 Jahre von einer Kernwäsche gewesen. Also das Ziel war, dass die jungen Herren am Schluss nicht mehr Israeliten sind, sondern ganz und gar Babylonier. Mit Hut und Haar, von Kopf bis Fuß, haben die müssen in den 3 Jahren Babylonier werden. Sie haben die Sprache lernen, lesen und schreiben. Und sie haben die Kultur annehmen. Und selbstverständlich haben das auch die Götter der Babylonier annehmen und anbeten, ihre Religion ablegen, eben ganz Babylonier werden. Und unter diesen ausgewählten Männern, wir wissen nicht, wie viele es gewesen sind, aber es müssen mehr gewesen sein, oder mehrere gewesen sein, aber 4 davon werden namentlich aufgeführt, der Daniel und seine 3 Freunde. Und wie stark das die Kernwäsche war, das sehen wir zum Beispiel schon an den Namen. Die vier Freunde hatten Namen gehabt, die sich auf den lebendigen Gott bezogen haben, die da etwas ausgesagt haben. Und neu haben sie Namen bekommen, von den falschen babylonischen Göttern. Und ich habe euch hier eine Tabelle zusammengestellt, wo wir das gut rasch sehen. Also Daniel heisst, Gott ist mein Richter. Das ist die Bedeutung von seinem Namen. Und der hat noch einen neuen Namen Belshazzar bekommen. Und Bel schütze sein Leben. Bel war ein Götze von den Babylonier. Also nicht Gott ist mein Richter, sondern Bel schütze sein Leben. Hanania, Gott ist barmherzig, heisst das. Barmherzigkeit und Gott. Und nachher heisst er Befehl Akkus. Und Akku, das war der Name von einem Morgengott. Auch einer von diesen Göttern, von diesen Götzen. Der Michael, der hat, wer ist wie Gott, hat das bedeutet. Und nachher ist, wer ist, was Akku ist. Und die Jungen jetzt mit Smartphone, ja, der Akku ist manchmal leer. Aber das ist eben da nicht gemeint, oder? Wer ist, was Akku ist? Wer ist, was der Mondgott ist? Nicht mehr, wer ist wie Gott, sondern wer ist, was der Mondgott ist. Und Asaria, der Herr ist meine Hilfe, der heisst Neu, aber Nego. Und jetzt ist es nicht mehr Hilfe, es ist nicht mehr Gott Hilfe, sondern er ist jetzt der Knecht vom Nego, auch wieder ein anderer Gott. Eine totale Verschiebung, auch schon nur im Bereich vom Namen. Und das zeigt wirklich, die haben wie müssen umgeholt werden. Das höchste Ziel war, vollkommene Babylonier aus diesen jungen Männern zu machen. Aber den neuen Namen zu lernen oder die neue Sprache zu lernen, das war gar nicht das grösste Problem für Daniel und seine Freunde. Nein, die grösste Schwierigkeit war, diese Seite zu praktizieren. Und zwar die, die im Gesetz von Mose widersprochen haben. Babylonier waren grossartige Baumeister, grossartige Mathematiker, supermilitärische Strategen, also in ganz vielem die Israeliten bei weitem überlegen. Aber ihre Religion ist eigentlich nur noch Mythen und Aberglauben bestanden. Und zum ein bisschen vorgreifen, Daniel und seine Freunde sind sehr, sehr gelehrsam gewesen. Also die sind in diesen 3 Jahren, haben sie schambar viel gelehrt und haben sich richtig auch reingeknüllt in ihr Schicksal. Es hat nach diesen 3 Jahren wie eine Abschlussprüfung gegeben, eine mündliche Prüfung beim König selber. Und zwar einzeln, haben die müssen vortraben und der König hat mit denen ein Gespräch geführt. Ihr könnt das nachlesen, Vers 17 bis 20, so ist daheim. Und am Schluss heisst es, die 4, die haben rausgestochen, weit über alle anderen. Und der König war beeindruckt gewesen, ab dem, was sie gelehrt haben, und aber auch ab ihrer Weisheit, die sie gezeigt haben. Und dadurch sind sie Berater geworden vom König. Und später haben sie immer auch wieder können, ihren wahren Gott zu bezeugen. Also Gott hat sie schon gebraucht, schlussendlich. Und hat das Schicksal irgendwie doch dann auch zum Guten gewendet. Aber bevor wir jetzt das Happy End nur das anschauen, kommen wir noch zum eigentlichen Problem, also wieder zurück zum Anfang von dieser Ausbildung. Und das Problem war das Essen gewesen. Das war wirklich ihr grösstes Problem in diesem Moment. Also innerlich war es vielleicht schon ein Problem, in Gefangenschaft gekommen zu sein, verschleppt worden zu sein, in eine fremde Kultur gelandet zu sein. Aber irgendwie dorthin sind sie gekommen. Aber dann beim Essen, da ist etwas passiert. Aber warum? Ich meine, es hätte das beste Essen vom ganzen Land sein. Wieso sollen sie das zurückweisen? Also am Hof vom König hast du sicher nicht schlecht gegessen. Aber sie mussten es zurückweisen, weil sie trotz Gefangenschaft, trotzdem, dass sie neue Namen bekommen haben, trotzdem, dass sie eine neue Sprache gelernt haben, haben sie wollen Gott treu sein. Sie haben immer noch den Willen in sich innen gehabt, ihrem Gott treu zu sein. Und es ist jetzt einfach mal verboten gewesen, dir zu essen, wo Gott als unrein erklärt hat. Aber selbst wenn jetzt sie nur Fleisch von reinen Tieren vorgesetzt bekommen hätten, also selbst wenn das Problem jetzt nicht wäre, hätten sie das Fleisch immer noch nicht dürfen essen. Weil es war ihnen verboten gewesen, Fleisch zu essen, das noch Blut enthalten tut. Sie haben dir ausblüten lassen und dann blutloses Fleisch gegessen. Ihnen war es strengstens unterboten gewesen, Blut zu essen. Also auch dann, eben wenn es von reinen Tieren gekommen wäre, hätten sie immer noch nicht können essen. Und gehen wir weiter und sagen, ja gut, vielleicht wäre es ja reine Tier gewesen und das Fleisch eben ohne Blut. Aber auch dann hat es immer noch nicht dürfen essen. Weil es war Brauch gewesen, dazumals, dass das Essen vom König zuerst den Göttern geopfert worden ist. Bevor man es nachher, seinem Hofstaat quasi serviert hat oder dem König serviert worden ist. Und als gläubige Juden ist ihnen verboten gewesen, etwas zu essen, das zuerst fremden Göttern geopfert worden ist. Schon das hat alles wieder unrein gemacht, wenn vorne irgendetwas von diesen Kriterien erfüllt gewesen wäre. Also, bis einem gewissen Punkt haben sich Daniel und seine Freunde auf die neue Situation hier in Babylon eingelassen. Aber es hat eine Grenze gegeben, da sind sie nicht bereit gewesen, die zu überschreiten. An einem Punkt haben sie gesagt, bis dahin und nicht weiter. Nur wie kann man das anstellen, oder? Und ich finde, das ist jetzt der Punkt von dieser Geschichte, wo wir ganz viel für uns heute können daraus rausnehmen und lernen. Die einfachste Variante, ganz unter uns, die wäre es gewesen. Sie hätten gesagt, okay, komm, wir leben hier in Gefangenschaft und wir wollen jetzt auch nicht unser Leben riskieren wegen Essen. Stell dir mal vor, wir würden umkommen wegen Essen. Wir essen das doch jetzt und dann leben wir halt. Ich meine, Gott wird das schon verstehen, dass wir unser Leben nicht opfern wollen, wegen Essen. So wichtig kann das jetzt auch nicht sein. Wir sind jetzt halt gefangen und wir schicken uns drin rein. Und später, wenn wir wieder mal frei werden, dann machen wir es dann wieder, wenn wir müssen. Und Gott wird es verstehen und uns vergeben. Und vielleicht habt ihr euch ertappt. Das klingt wirklich gut, gell, so ein Gedanke. Aber sie haben es anders gemacht. Sie haben nicht so reagiert. Sie haben sich beim Namen angepasst, bei der Sprache. Sie haben sich auf die Ausbildung eingelassen. Sie haben sich wahrscheinlich auch darin hineingeschickt, dass sie jetzt halt in Gefangenschaft geraten sind. Und das alles ist aber noch möglich gewesen, ohne gegen ein Gebot von Mose und damit auch von Gott zu verstoßen. Aber da, das Essen, das hätte es nur machen können, wenn sie direkt gegen ein Gebot verstoßen hätten. Und eben, sie hätten von mir aus gesehen den Verstoß ja gut können erklären. Es ist um Leben und Tod gegangen und wir hätten heute Verständnis, wenn wir es lesen würden. Wenn jetzt in der Bibel würde stehen, ja, sie haben eigentlich nicht wollen, aber sie haben sich dann reingeschickt, um ihr das Leben zu retten, dann würden wir sagen, ja, ist auch noch vernünftig. Irgendwie könnten wir es verstehen. Aber sie sind die Sache anders angegangen. Und zum Glück, sage ich, für heute, für uns, wir können sie jetzt wieder zum Vorbild nehmen, sind sie keine Anpasser gewesen, sondern Umformer. Zum Glück für uns können wir eben euch heute jetzt die vier Freunde als Vorbild nehmen. Der Daniel, der war so in dieser Situation in hell wach und hat erkannt, dass der Aspenas, das war ihr Aufseher, irgendwie eine grosse Achtung vor ihm oder vor diesen Freunden hatte. Und dort konnte er ansetzen. Er hat gewusst, bei dem habe ich irgendwie einen Zugang. Da ist etwas möglich. Und so hat er ihm gesagt, oder hat in Aspenas zu verstehen gegeben, dass er Bedenken hat, das zu essen. Und dass sie das nicht möchten, weil das für sie unrein ist. Und der Aspenas, der ist offen umgegangen mit dieser Situation. Der hat ihm Daniel wieder gesagt, ja, aber ich habe Angst, dass wenn ihr dann abmagern oder schlechter dastehen, dass diese oder einfach nicht gleich an Massen und Muskeln aufbauen, dass es mir in den Kopf der Rolle tut. Das kann ich auch nicht machen. Die beiden haben irgendwie ganz offen so über ihre Probleme geredet. Das ist super, wenn wir an die Predigt über Konfliktlösen zurückdenken, oder? Das ist eine gute Grundlage. Beide haben offen das einmal so gesagt. Und doch ist es irgendwie eine Pattsituation gewesen. Der Daniel als Gefangener. Was könnt ihr da machen? Und der Aspenas als Aufseher, der selber aber auch wieder Angst hat, er könnte drankommen. Und der Daniel hat einen Vorschlag gemacht, wo der Aspenas nicht hat das Gesicht verlieren musste. Und das war sehr weise. Er hat ihm einen guten Vorschlag gemacht. Und wir alle wissen, dass schlussendlich der Daniel und seine Freunde eben belohnt worden sind, dass sie nach diesen 10 Tagen quasi ein Testlauf, ein Experiment, besser dagestanden sind als der Rest. 10 Tage Gemüse und Wasser haben ihnen nicht geschadet. Und dann ist es für Aspenas möglich geworden und zu sagen, okay, ich kann euch das ermöglichen. Es fällt auf dem Schluss nicht auf mich negativ zurück. Und er konnte die Speisen aus ihrem quasi aus ihrem Menüplan rausnehmen und sie haben von dem her aber wirklich 3 Jahre Gemüse und Wasser bekommen. Ja, und dann am Schluss sind sie eben als quasi Klassenbeste, wenn man dem so möchte sagen, vor dem König gestanden und haben dann auch dürfen seine Berater werden. Und jetzt gilt es da gleich noch einmal genau hinzuschauen, was macht sie denn aber als Umformer? Wie haben sie das wirklich geschafft? Wir müssen ein bisschen in Ebene tiefer gehen. Ich meine, nur durch das Gespräch ist das auch nicht entstanden. Sie sind wirklich gut und weise vorgegangen. Und ich finde, wir sehen wie 2 Punkte. Wo wir so herausnehmen können, heute für uns. Der erste Punkt ist, sie haben sich ihrem Herrn voll und ganz hingegeben. Sie hat nicht wollen, einfach so lange es geht, nach seinen Geboten leben. Das wäre ihnen zu wenig gewesen. Nein, sie haben die Gebote wollen auf jeden Fall halten. Selbst dann, wenn es ganz schlimme Konsequenzen für sie hätte würde haben. Ihr Herz hat ganz Gott gehört. Und dazu habe ich einen schönen Vers aus den Sprüchen gefunden. Sprüch 4, 23. Dort steht: Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und ihr Herz hat ganz Gott gehört. Das war so wie eine Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt bereit waren, die Grenzen nicht zu überschreiten. Ein Herz, das der Herr liebt, das vertraut auf den Herr und es folgt im Herr. Und es hat keine Schwierigkeiten, die richtige Entscheidung zu treffen. Und es tut darauf vertrauen, dass Gott dann auch dafür Sorge tut, was nachher an Konsequenzen anfallen tut. Es gibt eine Redewendung, die möchte ich euch auch rasch vorlesen. Glaube bedeutet nicht ein Fürwahrhalten ohne Beweis. So wie eine Klammer, das wäre Aberglaube, wenn ich einfach etwas verwahrhalte, ohne dass es einen Beweis gibt. Glaube bedeutet zu gehorchen, ungeachtet aller Konsequenzen. Nicht, dass wir uns immer schon gerade Sorgen machen um Konsequenzen. Was könnte ich sein? Ich meine, wir haben noch Gott. Der kann dann schon auch noch etwas möglich machen. Und das ist Glauben, wie wir ihn hier erkennen dürfen. Wo sie sich zwischen dem Wort Gottes und dem Essen vom König haben müssen entscheiden, ob sie die Gebote halten wollen oder das Essen annehmen, haben sie sich für das Wort Gottes entschieden, die vier. Und Gott hat ihre Wahl belohnt. Und der zweite Punkt, den wir herausnehmen können, ist, dass sie gegenüber von den Mächtigen freundlich gewesen sind. Sie haben nicht trötzelt, wo es darum gegangen ist, das Essen zu nehmen. Sie sind nicht in einen Hungerstreik gegangen, ganz auf Konfrontation. Sie haben nicht einen absolut harten Standpunkt eingenommen und gesagt, das ist unmöglich. Sie haben irgendwie einen feinen Weg gesucht. Sie haben erkannt, dass der Aspenas ihnen freundlich gesinnt ist. Und sie sind genug gescheit gewesen, um zu erkennen, dass da dahinter Gott stecken muss. Und ich habe euch noch einen Vers aus den Sprüchen mitgebracht, Sprüch 16,7, dort steht: Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, lässt er sogar seine Feinde in Frieden mit ihm leben. Sie haben da entdeckt, dass da irgendetwas ist zum Ansetzen. Aber sie haben nicht erwartet, dass der babylonische Beamte jetzt sich muss in dem Gesetz von ihrem Gott muss beugen. Ich meine, das wäre dreist gewesen, so etwas zu erwarten. Sie haben einen weisen Weg gewählt und sie haben ein Experiment vorgeschlagen. Sie haben irgendwie etwas herausgefunden, wo sie können sagen, komm, wir probieren das. Und sie haben auf eine Art auch die Möglichkeit oft gelassen, wenn es nicht gehen würde. So ist es vielleicht beim Aspenas angekommen. Dann würde es umschwenken. Ich glaube, innerlich haben sie die Option nicht gehabt, aber Aspenas hat wahrscheinlich das so rausgehört. Sie waren höflich und haben nicht versucht, ihr Gegenüber in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist ganz entscheidend. Und sie haben die Herausforderung, die hier vor ihnen gelegen ist, als Möglichkeit angesehen, sich zu Gott zu bekennen und seinen Namen zu verherrlichen. Sie haben nicht nur ein Problem gesehen, sondern sie haben auch eine Chance darin gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so richtig in einen Schlamassel hineinkomme, in ein Problem instecke, dann habe ich immer eine Frage. Simon, wie kommst du schnell und möglichst unbeschadet da wieder raus? Das ist immer so der erste Antrieb, wenn ich irgendwie in ein Problem instecke. Ich will das Problem schnell hinter mir haben und ich will möglichst ohne Schaden daraus rauskommen. Aber ist das wirklich die richtige Frage? Weil in ihrem Fall hat es einen anderen Weg gewählt, wenn das ihre Frage gewesen wäre. In der Welt, sein Glauben zu leben, bedeutet, an einem richtigen Ort dürfen wir mal einen Kompromiss machen. Eben, beim Namen, bei der Sprache sehen wir das hier, bei dieser Ausbildung, sich in die Gefangenschaft hineinschicken, später auch Berater zu werden vom König. Aber zum anderen bedeutet es eben auch beim entscheidenden Punkt, keinen Kompromiss zu machen. Daniel und seine Freunde, die sind nicht bereit gewesen, gegen das Gesetz von Gott zu verstoßen. Das war keine Option für sie. Aber sie haben dann auf eine überlegte und gute Art gehandelt. Sie haben sich nicht quergestellt. Sie sind nicht als Querulanten aufgefallen, dort in dieser Gruppe. Sie haben nicht anecken, sondern sie sind schlau gewesen und sie haben intelligent und clever, oder smart, würde man heute sagen, gehandelt. Und wenn unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel stimmt, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns führen tut und leiten wird. Wenn unsere Beziehung zu unserem Vater stimmen tut, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns führen und leiten tut. Und so komme ich schon langsam zum Schluss. Weil Gott wird uns aufzeigen, wenn du selbst nachgiebig sein sollst. Er wird es dir zeigen. Der Heilige Geist wird zu dir reden und sagen, jetzt ist der Moment zum nachgiebig sein. Er wird dir aber auch aufzeigen und sagen, jetzt ist nicht der Moment zum nachgiebig sein. Und er wird dir Mut und Kraft geben, um dann eben ein Umformer zu sein. Etwas, wo eigentlich alle würden sagen, ja, das ist halt so. Nicht einfach so anzunehmen, sondern zu sagen, aber es geht gegen das, was mein Gott möchte. Und ich kann es so nicht annehmen. Ich versuche, einen guten Weg zu finden, das umzuformen. Dass es irgendwie geht, auch mit dem, was mein Gott möchte. Um einen Unterschied im positiven Sinn zu leben, brauchen wir die Fähigkeit, ein Umformer zu sein. Und wir brauchen den Mut dazu. Und ich glaube, wir dürfen immer wieder im Gebet zu Gott kommen und sagen, Gott, schau, ich stehe vor einer Situation, wo ich müsste gegen das verstoßen, wo du gesagt hast, sollen wir halten. Und ich bitte dich, dass ich eine Möglichkeit finde, dass du mir einen Weg aufzeigst, wenn ich das nicht muss. Ich will das nicht. Und dann kommt der Punkt von diesem Satz, dass wir dann auch glauben und so handeln tun. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers aus dem Römerbrief mitgeben. Und dann ganz zum Schluss machen wir noch ein kleines Experiment zusammen. Aber zuerst der Vers aus dem Römerbrief. Römer 12, Vers 2. Das ist für mich eine gute Zusammenfassung, finde ich, von dieser Geschichte und wie Daniel und seine Freunde sich verhalten haben. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das sind Umformer, die so leben tun. Also, habe ich noch das Experiment versprochen. Ich bräuchte eine freiwillige Person. Ich sage Gott, was die alles für Fähigkeiten muss haben. Es wird absolut peinlich. Die Person muss schrecklich viel reden und wird sehr bloßgestellt. Eben das alles nicht, selbstverständlich. Sondern sie kommt einfach führen und versucht, mit mir zusammen ein kleines Experiment zu machen, das vielleicht uns zur Veranschaulichung dient. Und es passiert nichts Schlimmes, nichts Peinliches. Ihr geratet nicht in Gefangenschaft und ihr müsst kein unreines Essen. Nein, das soll ich nicht. Gibt es jemanden, der sich hier freiwillig sich getrauen tut? Und sonst müsste ich halt einen Freiwilligen bestimmen. Ein bisschen Mut einmal. Der Martin, super. Also, und zwar ist hier unsere Experimentsplattform. Und du musst dir jetzt vorstellen, du wärst mein Gefangener. Gleich ein bisschen, einfach von der Vorstellungskraft her. Und ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, die du musst erfüllen. Du musst. Und zwar haben wir hier einen Ballon. Das brauchen wir vielleicht noch. Und einen Beutel voll Wasser. Ein Gefrierbeutel voll Wasser. Und es ist auch nicht gefroren, sondern also es ist wirklich flüssig. Und Martin, ich habe hier zwei Bleistifte. Und du musst durch jeden Gegenstand einen Bleistift durchtun. Aber denk daran, du sollst nicht töten. Gell? Und ja, weil ich dich gerne habe, Martin, zeige ich ein bisschen Bereitschaft. Vielleicht, dass du den einen nicht müsstest machen. Aber etwas von beiden musst. Und jetzt ist es an dir, oder? Wie würdest du da weise handeln? Wie würdest du da vorgehen? Und du hast da auch noch Berater zu deiner Seite. und ihr dürft ruhig auch noch Gedanken hineingeben und ihm versuchen zu helfen. Und du darfst auch fragen. Und nicht vorschnell, gell? Also, wenn's...
Das geht ja nicht, oder? Genau, und wir können ja da einfach das Wasser rausfallen.
Auch nicht, nein. Kein Tricks.
Oder dir?
Das wäre nicht gut für dich, oder? Das wäre ja, so richtig genau. Querulant-mässig. Ja, genau. Zack, Wasser, da hast du deine Übung.
Eine höfliche Form.
Also wie gesagt, ich würde so die Bereitschaft aufzeigen, du könntest etwas von beidem verschonen, aber das andere müsstest. Und jetzt müsstest du halt gleich schauen, dass am Schluss nichts kaputt geht.
Also, schau, der Ballon geht ja nicht kaputt, wenn man nur den Knopf auftut. Das ist immer noch ein Ballon.
Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass er so, entweder so durchstochen wird, oder sonst müsstest du dich im Wasserbeutel zuwenden.
Oder am Wasserbeutel. Ja, ja, aha, ja. Also, schau.
Nein, also, weißt du, schon. Nein, frontal, da. Nein, also. Nein, jetzt, richtig. Ich könnte dir auch einen Tipp geben.
Ja, oder weißt du was? Wir machen den Knopf auf, den Teil einstecken und blasen sie drauf. Auch nicht,
hä? Nein.
Ja, könnte ja nein, sein, nein. Oder?
Komm, wir nehmen den aus dem Rennen. Ich bin dir sehr angetan. Also, ich würde sagen, ich nehme dir aus dem Rennen, aber dafür gibt es eine neue Auflage. Du musst bei Bleistift da reinstecken. Ja, gratis passiert es nicht.
Also, kann
man
ja.
Nein, zulassen. Du nochmal lüpfen. Tu nochmal lüpfen und jetzt geh da mal rein mit dem Bleistift. Nein, heben. Heben, so oben. Und jetzt gehst du rein. Nein, da unten. Richtig rein. Und einen raus. Siehst du, musst dann auch den Glauben haben, das zu machen und dass dann Gott schaut, dass es gut kommt.
Hast du Glück, ja.
Danke vielmals, dass du mit mir das Experiment gewagt hast. Sehr gut. Also es ist nicht präpariert, es geht einfach. Das ist auch schön, oder, wenn es einfach geht.
Ja.
Beim Ballon wäre es natürlich nicht gegangen. Darum haben mir der dann auch geholfen und gesagt, komm, wir nehmen den mal aus dem Rennen. So etwas Kleines, so etwas Einfaches. Aber es zeigt, wie schnell wir irgendwie das Gefühl haben, da geht nicht. Und schon irgendwie so ins Abwägen reinkommt. Und es, ja, wir können wirklich etwas lernen von dieser Geschichte. Möchten wir uns noch beten? Himmlischer Vater, es braucht so viel Mut, in dieser Welt draussen zu stehen und Farbe zu bekennen. Licht und Salz zu sein. Und es braucht noch viel mehr Mut, wenn wir etwas tun müssen, was gegen deinen Willen ist, dann aufzustehen und zu sagen, das kann ich nicht. Nicht einfach eine Ausnahme zu machen, sondern wirklich hinzustehen und zu sagen, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und ich bitte dich, dass du wirklich uns Glauben schenken tust. Und unseren Glauben stark machen tust und uns den Mut geben tust. Dass wir können wieder Daniel und seine Freunde hinstehen und sagen, nein, bis dahin und nicht weiter. Schenk du uns aber auch die Schlauheit, die Intelligenz, nicht einfach quer zu liegen, anzuecken, sondern auf eine wohlwollende, auf eine freundliche Art, das zu leben. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn wir meinen, es ging ohne dich, geht es sicher nicht. Darum, Jesus, hilf du uns. Amen. Wir dürfen jetzt noch zusammen ein Lied singen.